Schön, dass ich hier sein darf. Ich möchte zunächst mal eine Sache klären. Ich würde gerne beim Du bleiben. Ich habe gemerkt, das ist hier in euren Kreisen üblich und ich möchte euch darum bitten, das nicht als plumpe Versuche der Vertraulichkeit auszulegen, sondern einfach als ein Ausdruck der Herzensnähe, die ich durchaus empfinde. Also deswegen wähle ich diese Anrede, die, glaube ich, unter Geschwistern auch üblich und angemessen ist. Ich bringe ganz herzliche Grüße natürlich vom Evangeliumszentrum. Wir haben schon ein bisschen was gehört drüber. Ganz besonders von meiner Frau Babsi, die ganz herzlich grüßen lässt. Die hat heute bei uns die Gottesdienstleitung und auch den Predigtdienst. Also die ist voll eingebunden, total im Stress. Sonst wäre sie, glaube ich, gerne mitgekommen. Aber tja, Arbeit ist Arbeit und ich habe dann eben das Vergnügen, hier sein zu dürfen. Und habe mich sehr gefreut, auch auf diese Gelegenheit, das Wort Gottes weiterzugeben hier. Den Text, den ich rausgesucht habe, ist schon darauf hingewiesen worden, ist ein etwas längerer Text aus dem Alten Testament. Und dieser Text beleuchtet eine Episode aus dem Leben Isaaks. Und ihr seid ja bestimmt sehr gut mit der Bibel vertraut. Das ist so mein Eindruck, den ich gewonnen habe, auch in der Vorbereitung und im Forschen über die IFG Neuperlach hier. Isaak führt, was so den biblischen Befund betrifft, so ein bisschen so ein Mauerblümchen-Dasein, der ist so eingequetscht zwischen Abraham und seinem Sohn Jakob dann. Und wenn man mal liest, wie viel über Isaak eigentlich geschrieben wird, er kommt eigentlich relativ kurz weg im Alten Testament. Sehr viel über Abraham und dann natürlich Jakob ist eine ganz zentrale Figur. Aber dieser Isaak verdient durchaus auch unsere Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, der Text befasst sich mit ihm und mit einer Episode aus seinem Leben, die, glaube ich, doch bedeutsam und relevant ist und aus der wir einiges, glaube ich, rausziehen können für uns, unseren Alltag heute auch und auch, ich denke, für euch als Gemeinde, aber auch für euch als Gläubige, als einzelne Menschen, die Jesus nachfolgen. Ich lese den Text vor. Den finden wir im 1. Mose, Kapitel 26 und das sind die Verse 15 bis 22, die wir uns anschauen wollen. Und da heißt es, und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaak, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gera auf und blieb dort. Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten, und er gab ihnen dieselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Und die Knechte Isaaks gruben im Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser ist eigentlich ein Synonym für Quellwasser. Es steht im Gegensatz zu anderen Brunnen, wo einfach zisternenartig Regenwasser gesammelt wurde, also etwas sehr Wertvolles hier. Vers 20, da stritten sich die Hirten von Gera mit den Hirten Isaaks und sagten, uns gehört das Wasser. Da gab er dem Brunnen den Namen Esek. Esek bedeutet Zank, weil sie mit ihm gezankt hatten. Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihnen den Namen Sitna. Sitna bedeutet Anfeindung. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen und um den stritten sie sich nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot, das heißt weiter Raum, und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschaffen und wir werden fruchtbar sein im Land. Soweit diese Episode, in der sich einiges relativ Dramatisches ereignet und für uns, die wir hier vertraut sind, dass das Wasser tatsächlich aus dem Wasserhahn, aus der Leitung kommt, vielleicht schwer nachvollziehbar, aber natürlich waren Brunnen in der Zeit, in der Isaak gelebt hat, von existenzieller Bedeutung. Ganz besonders, wenn man wie er und wie viele der nomadisch lebenden Völker damals von der Viehzucht abhängig war, war natürlich der Zugang zu frischem Wasser oder zu Wasser überhaupt existenziell notwendig, um eine wirtschaftliche Grundlage zu haben und auch erfolgreich zu sein und natürlich auch das eigene Überleben zu sichern. Kein Wunder, dass, und das lesen wir auch in dem Text, dass das Verstopfen von diesen Brunnen ein probates Mittel war, jemand, dem man nicht wohlgesonnen war, tatsächlich nachhaltig zu schädigen und ihm im Grunde genommen seine Existenzgrundlage zu rauben. Und deswegen diese Taktik auch, die tatsächlich auch ein Teil der Kriegsführung damals war, ist Brunnen verstopfen, um den Zugang zu diesen Wasserquellen und zur Existenzgrundlage zu verhindern. Ich möchte aus diesem Leben von Isaak und seiner offensichtlich großen Leidenschaft für das Brunnengraben in der verschiedenen Form einige Lektionen ableiten, die, wie gesagt, für uns, denke ich, heute noch relevant sind und Bedeutung haben. Das Erste, was hier beschrieben wird, ist, dass Isaak sich aufgemacht hat, die alten Brunnen, die die Philister verstopft hatten, die sie unbrauchbar gemacht haben, er hat sich die Mühe gemacht, diese Brunnen wieder aufzugraben. Und es waren Brunnen, die ihm eigentlich zustanden, die eigentlich ein Teil seines Erbteils war, und die waren unbrauchbar geworden. Es waren Orte, wo mal frisches Wasser sprudelte, wo man sich erfrischen konnte, wo man die Herden tränken konnte, wo man Zugang zu diesem lebensspendenden Element Wasser hatte, die nicht mehr funktionsfähig war. Und Isaak hat sich damit nicht zufrieden gegeben und hat, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, wahrscheinlich war er auch nicht alleine, mit seinen Knechten, seinen Dienern, seiner Familie, hat angefangen, diese Brunnen von dem Schutt und dem Steinen der Erde zu befreien, um sie wieder wirksam zu machen. Und ich denke, was wir von Isaak lernen können, er ließ sich nicht entmutigen davon, dass da etwas war, was seinen Zweck nicht mehr erfüllt hat, was nicht mehr lebensspendend war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist es schon so, dass ich in meinem Leben, auch in meinem geistlichen Leben, in meinem Leben als Christ immer wieder an so Punkte komme, wo ich das Gefühl habe, die Dinge, die mir mal lebendig waren, die mir mal Kraft gegeben haben, die sprudeln nicht mehr so, wie sie mal gesprudelt haben. Irgendwie ist es so ein bisschen müde geworden, ein bisschen trocken geworden und da könnte man jetzt viele Dinge einsetzen. Für viele von uns, ich denke, die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich schon eine ganze Zeit lang gläubig, eine unserer Tugenden als Christ ist natürlich, dass wir beten, dass wir Bibel lesen, dass wir vielleicht Lobpreis machen, auch im privaten Rahmen. Und das sind Dinge, die oft, und ich erinnere mich daran, die für mich, als ich mich frisch bekehrt hatte und die ersten Jahre immer sehr große Bedeutung hatten, auch sehr viel Leben gespendet haben. Aber im Laufe eines langen Lebens werden manche Dinge auch zur Routine. Und das Leben sprudelt nicht mehr so, wie es mal gesprudelt hat. Und irgendwann wird man vielleicht müde auch und sagt, ach, die Bibel, die habe ich jetzt schon so oft durchgelesen und dieses Bibellesen, eigentlich kenne ich die Texte ja alle, das ist jetzt nicht mehr so im Vordergrund, weil auch wenn ich jetzt die Texte lese, ist es irgendwie vielleicht langweilig geworden oder abgegriffen geworden. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Ich kenne durchaus Christen und auch Phasen in meinem eigenen Leben, wo das der Zugang zur Bibel zum Beispiel schwierig geworden ist, weil es etwas Routinemäßiges hatte und das Leben einfach nicht mehr so drin zu sein schien. Die Lebensfreude oder die Freude an diesen, ich sage jetzt mal, geistlichen Übungen hat nachgelassen. Das, was mal Leben gespendet hat, war verstopft, das war blockiert irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Und sowas geschieht, ich glaube, wir alle durchlaufen diese Phasen und von Isaak können wir definitiv lernen, dass er sich nicht damit zufrieden gegeben hat, sondern gesagt hat, nee, das ist ein Ort, ein Platz, ein Punkt, der eigentlich gedacht ist, Leben zu spenden. Und ich mache mir die Mühe und fange an, das wieder aufzugraben, das zu reaktivieren. Und das ist ein Impuls, den wir, glaube ich, mitnehmen können für uns auch. Gibt es vielleicht so Orte in deinem Leben, wo du sagst, das ist trocken geworden, das ist mühsam geworden. Da nochmal zu sagen, nee, ich finde mich nicht damit ab, sondern ich starte nochmal neu durch. Vielleicht ist es das Weitergeben des Glaubens, das Zeugnis geben von unserer Hoffnung, die wir in Christus haben. Vielleicht ist es mühsam geworden, vielleicht auch beugen wir unser Knie vor den Widerständen oder vor der Erfolglosigkeit unseres Zeugnisses und sagen, ach, das mache ich nicht mehr. Das bringt auch kein Leben mehr, weder für mich noch für andere. Da einfach nochmal zu sagen, nein, ich reaktiviere das. Ich grab diesen alten Brunnen nochmal auf. Viele Dinge, die zur Routine geworden sind, sind so fast wie Monumente, die natürlich nur dann Sinn machen, wenn wir tatsächlich Leben daraus generieren können. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Gibt es da etwas in deinem Leben, das reaktiviert werden sollte. Isaak hat sich die Mühe gemacht und das ist zweifelsohne unter Umständen mühsam und auch nicht mit dem ersten Spatenstich schoss das Wasser hervor, da bin ich überzeugt davon. Aber er hat nicht aufgegeben, nicht locker gelassen, bis er wieder auf dieses Wasser gestoßen ist. Er hat gesagt, dieses soll wieder ein Ort sein, der für mich und für andere zur Erfrischung, zur Stärkung dienen soll. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich einladen, Ermutigung. Das ist für mich so die erste Lektion, die wir von Isaak lernen können. Er hat sich nicht abgefunden damit, dass diese Dinge tot sind, dass sie kein Leben mehr spenden, sondern er hat etwas unternommen dagegen und hat Hand angelegt. Und das ist vielleicht auch unter Umständen für den einen oder anderen von euch eine Frage nach einer aufgegebenen Berufung, die hier im Raum steht. Etwas, wo ihr das Gefühl hattet, das hat Gott eigentlich mir gegeben, mir anvertraut, mich gerufen, dort aktiv zu werden. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich das aufgegeben, ich habe das in die Tonne geklopft, das bringt kein Leben mehr, ich habe aufgegeben. Also da eine ganz starke Ermutigung, sich nicht abzufinden mit diesen Dingen, sondern nochmal anzugreifen. Das ist jetzt so ein bisschen die individuelle Ebene. Natürlich kann man diese Frage auch an eine Kirche oder an eine Gemeinde wie eure stellen. Wie ist es mit der EFG, Neuperlach hier? Welche alten Brunnen, ohne jetzt mal zunächst zu qualifizieren, ob die verstopft sind oder noch sprudeln oder mehr oder weniger sprudeln oder noch einen Rinnsal hergeben, könnt ihr benennen als Gemeinde, als Kirche auch, als Baptisten, die ihr seid. Was habt ihr? Und ich bin sicher, als Baptistenkirche schaut ihr auf ein sehr, sehr reiches geistliches Erbe zurück. Und ich denke, es gibt viele Dinge, an die wir uns gewöhnen, die vielleicht zur Routine werden und die dann irgendwann so, wie soll ich das sagen, wie so Monumente werden. Wenn man in so Burgruinen unterwegs ist oder alte Schlösser oder Burgen anschaut, da findet man oft in dem Burghof so Brunnen, wo man sagt, das war mal wahrscheinlich der Mittelpunkt des Lebens dort. Da hängt dann meistens noch so ein Ding drüber, wo man einmal runterkurbeln kann und dann schaut man da rein, das ist alles zugeschüttet. Man sieht den Brunnen noch, aber Leben kommt da keins mehr raus. Und vielleicht habt ihr ja als Kirche, als Gemeinde auch so Dinge, wo man sagt, da gibt's immer noch etwas, das steht noch da, wir sehen die Form, aber der Inhalt ist verloren gegangen. Vielleicht müssen wir da nochmal Hand anlegen. Was ist der Gedanke, warum gibt's euch als Baptisten hier in München, in diesem Stadtteil? Was ist euer, ich sage jetzt mal, Gründungscharisma? Was ist dem Leib Christi und dieser Stadt geschenkt dadurch, dass ihr da seid? Was ist die besondere Berufung für euch als Gemeinde? Was hat Gott euch anvertraut? Was ist der Punkt des Lebensspendens, das euch in besonderer Art und Weise gegeben ist? Welchen Beitrag leistet ihr zu diesem großen Mosaik Leib Christi hier in München? Und ich bin sicher, da gibt es etwas, das es zu benennen gilt. Ich finde es interessant, dass Isaak diese Brunnen neu aufgegraben hat, aber er hat sich bemüht, die alten Namen, diese Dinge wieder zu benennen mit dem, was sie waren und sagt, das soll uns in die Zukunft führen. Ich denke, ihr seid als Kirche, als Baptistenkirche, schon auch eine Kirche, die ich als innovativ empfinde, auf ihre Art und Weise. Das empfindet ihr vielleicht nicht mehr so, weil ihr sagt, naja, wir haben schon eine gewisse Tradition auf dem Buckel auch, aber es gibt viele Dinge, die ich bemerkenswert finde. Und ich bin dann nochmal neu inspiriert worden. Wie gesagt, ich habe ein bisschen spioniert, die Predigten vom Axel über den Epheserbrief mit großem Gewinn angehört. Ihr seid, ich würde mal sagen, echt sehr fortschrittlich, was die Frage der Frauen im Dienst betrifft. Nicht jede Freikirche handhabt es so in dieser Weite, in dieser Freiheit, in der ihr das habt. Ich finde das großartig und durchaus auch innovativ für den Leib Christi. Ich denke, wenn man so ein bisschen die Geschichte reingeht der Baptisten, dieser wirklich, ich würde mal sagen, eifrige oder feurige Einsatz für die Religionsfreiheit. Das ist etwas, was ihr geprägt habt, was ihr mitbringt, was ein Teil eures, ich würde mal sagen, sogar eures Charismas auch ist. Dafür immer wieder aufzustehen und sich stark zu machen. Und was ich ganz besonders schätze, wie gesagt, nochmal, ich muss auf die Predigten verweisen, ist diese Klarheit, die ihr habt in der Verkündigung. Das ist etwas, an das ihr euch vielleicht gewöhnt habt, aber ich denke, nachdem ich die Predigten oder eine, ich habe drei Predigten, habe ich jetzt anhören können, ich werde mir noch mehr anhören davon, muss ich sagen, das ist eine gut ernährte Gemeinde hier. Mit einer soliden, klaren, einfachen und dennoch tiefen Verkündigung des Wortes Gottes. Und es ist etwas, was nicht mehr selbstverständlich geworden ist. Wenn man so ein bisschen auch in der freikirchlichen Landschaft unterwegs ist, dann denken wir, das geht teilweise auch verloren, die Solidität in der Verkündigung, in der Ausrichtung, in der Theologie. Das ist, ich würde mal sagen, es ist auf dem Rückzug und macht Platz für andere Formen oder vielleicht auch andere Inhalte. Und da muss ich sagen, das ist für mich ein Brunnen, das ist euer Brunnen, das ist einer dieser Brunnen, die ihr habt. Haltet daran fest und bringt es rein und lasst euch davon mit neuer Freude erfüllen. Das ist etwas, was euch anvertraut ist, auch als Baptistengemeinde, auch hier vor Ort. Und freut euch an diesen Dingen. Uns muss klar sein, dass, und das ist etwas, was man aus dieser Geschichte aus extrahieren, diese Brunnen sind nicht versandet von selber durch Erosion, sondern sie sind bewusst verstopft worden. Das heißt, wir müssen damit rechnen, es gibt Widersacher, die verhindern wollen, dass aus dem, was uns anvertraut ist von Gott her, Leben hervorkommt. Und mit diesen Dingen sollte man sich nicht abfinden, sondern sollte echt dagegenhalten. Und dazu möchte ich euch ermutigen, nehmt eure Position ein als Baptistengemeinde, als Gemeinde hier vor Ort. Und überlegt euch, was ist es, was uns in besonderer Art und Weise gegeben ist. Und was davon können wir vielleicht nochmal stärken, nochmal neu betonen, bekräftigen, nochmal ein bisschen tiefer graben, um noch mehr Wasser hervorzubringen, noch mehr Leben zu spenden. Wir sollten diese Verstopfungen, so nenne ich sie jetzt einfach mal etwas flapsig vielleicht, einfach nicht als gegeben und schulterzuckend akzeptieren, sondern sagen, nein, wir wehren uns dagegen, wir graben das wieder auf, es ist uns gegeben, es ist ein Teil unseres Erbes auch. So hat es Isaac empfunden, hat gesagt, das gehört mir, ich lasse mir das nicht nehmen. Ich investiere Mühe und Zeit, dieses Erbe zu reaktivieren. Das ist das eine. Titel der Predigt ist ja alte Brunnen, neue Brunnen und dazu möchte ich euch ermutigen, euch Gedanken über diese alten Brunnen zu machen, in eurem eigenen Leben und für euch als Gemeinde auch, hier vor Ort als Ortsgemeinde. Es ist vielleicht sehr leicht für euch oder auch naheliegend, dass ihr euch auf alte Werte und Traditionen besinnt. Ihr habt ja eine beträchtliche Geschichte, ich habe es gerade erwähnt. Ich denke, dennoch darf man nie aus den Augen verlieren, dass Gott bei all dem Wert und der Wertschätzung für Traditionen und für das, was im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte gewachsen ist, dass er auch immer wieder Neues schenken möchte. Und das sollten wir nie aus den Augen verlieren. Ich denke, letztendlich erkennt man Reife auch einer Gemeinde, einer Gruppe, auch eines Lebens daran an, dass er auf der einen Seite Wertschätzung für das Vorhandene, für das Gewachsene entwickelt, aber auch bereit ist, sich neuen Herausforderungen oder neuen Möglichkeiten zu stellen und auch das zu integrieren in das, was man tut oder was man ist. Matthäus 13, Vers 52, da spricht Jesus folgendes Wort. Er sprach aber zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Das Alte und das Neue aus dem Schatz des Herzens hervorbringen. Und Jesus sagt hier, dadurch kann man Jünger qualifizieren, Leute, die Jesus nachfolgen. Die bleiben nicht in ihren Traditionen stehen, sondern sagen, auch immer wieder bereit sein, Neues zu integrieren, sich auf Neues einzulassen. Im Matthäus 9, Vers 17, da kennen wir die naheliegende, vielleicht unvermeidliche Schriftstelle an der Stelle mit dem neuen Wein und den Schläuchen. Und hier in Matthäus finde ich es besonders schön formuliert, in Vers 17, Matthäus 9, da sagt Jesus, auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. Was ich interessant finde an dieser Art und Weise, wie Matthäus dieses Gleichnis beschreibt oder diese Erzählung Jesu beschreibt, ist, dass offensichtlich es wichtig ist, nicht nur den neuen Wein zu haben und neue Gefäße zu finden, sondern auch den alten und die alten Gefäße zu erhalten. Und das nicht als Widerspruch oder als unauflösbare Spannung zu empfinden, sagen, nein, wir bewahren das Alte, wir genießen es in großer Wertschätzung, aber wir öffnen uns auch für das Neue. Unter Umständen brauchen wir dazu auch nochmal andere Gefäße, neue Strukturen, ohne dass wir das Alte vernachlässigen oder das Alte wegwerfen. Offensichtlich kann beides koexistent sein, das Neue und das Alte. Und ich denke, das ist etwas, wozu Gott uns tatsächlich auch immer wieder einlädt, dass wir uns auch auf Neues einlassen. Isaak war nicht zufrieden damit, das lesen wir in dieser Episode, in diesem Text, den wir angeschaut haben, dass er die alten Brunnen wieder aufgegraben hat. Er zog auch weiter und fing an, weiter zu graben, auch an Stellen, wo er vorher noch nicht gegraben hatte. Und er grub neue Brunnen neben den alten, die er reaktiviert hat. Es ist interessant, die ersten beiden Unternehmungen, offensichtlich ist er auf Wasser gestoßen, in einem Fall sogar auf lebendiges Wasser, was sehr wertvoll war damals. Die Quellen waren rar gesät und auf fließendes Grundwasser zu stoßen, ist natürlich etwas ganz Besonderes im Vergleich zu einer Zisterne, wo das Wasser dann doch irgendwann abgestanden ist. Aber er konnte diese beiden Brunnen nicht behalten. Es entstand ein Zank, ein Streit um diese beiden Brunnen, eine große Konkurrenz und er gab schließlich diese beiden Brunnen, die eigentlich rechtmäßig offensichtlich ihm gehört hätten, weil er hatte sie gegraben, er gab sie auf. Und welche Lektion steckt da wohl dahinter für uns? Das waren neue Brunnen, teilweise mit frischem Wasser. Und ich habe mir das so ein bisschen gedacht, was bedeutet das auch für uns als Gemeinde oder für euch als Gemeinde, wenn wir so im Leib Christi unterwegs sind, so ein bisschen so die Trends anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt so verfolgt, was sich so in München so abspielt, in der Gemeindelandschaft, was sich da entwickelt, was gerade besonders viel Momentum, besonders viel Dynamik hat, was besonders erfolgreich zu sein scheint. Da stellen wir fest, dass es immer wieder neue Aufbrüche gibt, neue Bewegungen, neue Formen auch, die teilweise durch neue, frische Inhalte auch nochmal verstärkt werden. Und da ist vielleicht der Gedanke naheliegend, wenn wir gerade als Gemeinde auch etabliert sind, uns nach was Neuem, Frischen sehen, dass wir sagen, warum machen wir das nicht einfach nach? Warum machen wir das nicht, was da im Leib Christi jetzt an Neuem entsteht, auch an neuen Formen, warum adaptieren wir das nicht? Und wenn wir das machen, dann sind wir genauso erfolgreich wie die. Dann kommen die jungen Leute auch zu uns wieder. Und ich möchte da wirklich zur Vorsicht mahnen. Das ist etwas, was wir als Gemeinde, die wir relativ starke Jugendarbeit haben, auch immer wieder gesagt bekommen. Unsere Leute sind ja sehr mobil, auch ehrlich gesagt, man muss auch gar nicht mehr in den Gottesdienst gehen, man kann sich beliebig viele richtig gute Gottesdienste streamen und anschauen, jeden Sonntag. Also die Konkurrenz da draußen ist groß und man kann garantiert etwas Besseres finden, als ich rede es von unserer Gemeinde, als wir am Sonntag darbieten können. Auch gerade vielleicht attraktiver für jüngere Leute. Und es gibt Alternativen in München, wo man hingehen kann, wo das Licht ein bisschen besser ist. Es ist alles ein bisschen hipper, ein bisschen frischer, ein bisschen moderner. Und teilweise nicht ein bisschen, sondern sehr viel moderner, sehr viel besser, sehr viel professioneller. Also alles besser. Und natürlich liegt der Gedanke nahe, ich sage, dieser Brunnen, der da offensichtlich sehr, sehr kräftig sprudelt und der auch eine große Anziehungskraft gerade für junge Leute hat, warum versuchen wir nicht, so einen Brunnen bei uns auch zu graben und zu basteln? Ich denke, wenn der Geist so führt, dann kann man das so machen. Ich merke nur hier, dass ich habe es für uns konstatiert, für uns als Gemeinde, auch mit unserem Leitungsteam, wir befassen uns mit diesen Dingen natürlich. Ich sage, wir wollen natürlich auch vorwärts gehen, wir wollen auch bereit sein, innovativ zu sein, Neues zu tun, uns auch auf die Wirkung des Geistes immer wieder frisch einzulassen. Aber wir haben gemerkt, nicht alles, was neu ist, nicht jeder neue Brunnen, nicht jede Quelle, die neu sprudelt, ist auch für uns. Und man muss sehr sorgfältig unterscheiden, was von diesem Neuen, auch wenn es an anderer Stelle Leben bringt und durchaus sehr viel Qualität hat, was ist etwas, was wir adaptieren sollen, was zu uns gehört, was zu uns passt. Isaak hat zwei Versuche aufgegeben. Er hat gesagt, da ist etwas Neues, frisches, lebendiges Wasser, aber ich glaube, es ist nicht für mich. Und das gilt es immer wieder abzuwägen, auch zu sagen, angesichts der Trends und der Schnelllebigkeit unserer Zeit zu überlegen, was ist denn von dem Neuen, was da gerade aufsprudelt, was ist denn da für uns, auch als Gemeinde, was ist es, was uns inspirieren oder uns vorwärts bringen kann. Nicht alles, was neu ist, ist auch richtig und passend für euch. Aber unter Umständen ist etwas dabei oder entdeckt ihr etwas, was ganz und gar euch gehört. Und da möchte ich nochmal im Abschluss hier auf den Vers 22 von unserem Text hinweisen. Wir haben es gerade gelesen. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen. Und um den stritten sie nicht. Da gab er ihm den Namen Rechobot, das heißt weiter Raum, und sagte, jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschafft und wir werden fruchtbar sein im Land. Isaak hat seinen neuen Brunnen entdeckt und er hat ihm einen Namen gegeben, war damals offensichtlich so üblich, zeugt auch von der Bedeutung dieser Brunnen. Und diesen Namen hat er Rechobot genannt. Weites Land. Und das ist das, was, glaube ich, Gott für jeden von uns hat, in unserem eigenen Leben, aber auch für jede Gemeinde. Ein weites Land, das es zu entdecken und zu kultivieren gilt. Dazu ist vielleicht ein bisschen Mühe notwendig, das zu finden, dieser Brunnengraberei. Ich glaube, es war schon ein mühsames Geschäft damals, ohne vernünftige Werkzeuge, alles mit Handarbeit. Aber es ist möglich, diese Dinge zu entdecken. Und ich glaube, das ist das, wozu uns der Herr auch heute wieder einlädt, dieses weite Land zu finden. Was ist dazu notwendig, dass wir das entdecken können? 2. Korinther 6, da schreibt Paulus Folgendes an die Korinther im Vers 11 bis 13. Da sagt er, euer Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Gleichweise zur Belohnung, aber ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit. Der Appell von Paulus, und ich glaube, das ist ein Appell, der nicht nur für die Korinther relevant war, sondern für jeden von uns, für mich als allererstes immer wieder dieser Appell, weit zu sein im Herzen. Manchmal werden wir eng, und das ist das, was Paulus den Korinthern hier vorwirft. Das sind ihr, wir sind nicht das Problem, Leute, sagt er, sondern ihr seid in euren Herzen eng geworden. Ihr könnt es nicht mehr ergreifen, aufnehmen, was der Geist Gottes tun möchte in eurer Mitte. Deswegen kommt ihr auf so Irrwege und setzt euch mit allen möglichen Parteien und Streitereien auseinander. Es ist eure Herzensenge, die das Problem ist. Und dennoch lernen wir von unserem Text vorher, dass Gott uns in ein weites Land führen möchte. Und um dieses weite Land zu entdecken, zu finden, zu kultivieren, vielleicht zunächst auch mal zu benennen und zu bejahen, ist eine Herzensweite notwendig. Und das ist das, was ich merke, auch in der Zeit, in der wir leben. Viele Dinge ändern sich in so einem atemberaubenden Tempo, dass man kaum hinterherkommt, überhaupt Schritt zu halten mit den Veränderungen, auch wirklich, wenn man Gemeinde leitet. Es ist wirklich krass, wie sich das die letzten 10 Jahre allein verändert hat, was da an Erwartungen auf einmal im Raum steht, an den Leiter, was der alles können muss und wo der alles fit sein muss. Es ist unfassbar. Es war vor 15 Jahren noch völlig anders. Da, wenn man gut war, die Bibel auszulegen, da war man gut unterwegs. Wenn man ein bisschen ein Feeling hatte für Leute, dann hat das gepasst. Das ist viel zu wenig heute. Und wie stellt man sich dem Ganzen, was da an Erwartungen ist? Was sind auch vernünftige, richtige Erwartungen? Und was sind die falschen? Und es kann dazu führen, dass man sich gegen alles Neue sperrt und sagt, das ist mir alles zu viel, too much. Wir machen einfach so weiter. Wir halten Kurs. Gut, diese alten Brunnen, wir bleiben mal dabei. Aber ich glaube wirklich, nochmal, ich möchte als Gemeinde und euch persönlich ansprechen, Gott hat für jeden von uns etwas Neues, etwas Frisches, etwas, was neu Leben spendet. Und unsere Aufgabe ist, unsere Herzen zu öffnen dafür und unsere Herzen weit zu machen. Das Ziel von dem Ganzen, auch das, da finden wir einen Text und das ist die letzte Stelle, die ich lesen möchte, ist Johannes Kapitel 4, das kennt ihr, das ist diese berühmte Episode Jesus am Jakobsbrunnen. Die Frau spricht zu ihm, Vers 11, hier Johannes 4, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Es ist interessant, dieses Wasser, das Jesus hier beschreibt, das lebendige Wasser des Heiligen Geistes, das ist etwas, was offensichtlich nicht nur gedacht ist, unseren Durst zu stillen, uns frisch lebendig zu halten, sondern wir sind eigentlich gesetzt, selber so Brunnen, so Quellen zu sein, um andere zu erfrischen durch das, was uns der Herr anvertraut hat. Das ist, was Jesus hier sagt. Das, was der Geist Gottes in euch tut, soll andere erfrischen. Ihr sollt selber zu einer Quelle werden. Das wird in euch zur Quelle. Damit werdet ihr zu Quellen. Damit werdet ihr zu Orten, an denen andere Menschen Erfrischung, Klarheit und Leben finden können. Und ich denke, das ist das, wozu uns der Herr einlädt. Unser Herzen zu weiten, anzuschauen, was ist in meinem Leben ins Stocken geraten? Was ist verstopft? Was kann ich reaktivieren? Was kann ich aber auch Neues wagen? Was kann ich neu integrieren, um zu dieser Quelle zu werden, zu der ich eigentlich berufen und gesetzt bin? Amen.